Was macht denn ihr da?
Design.
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 Machen.
Machen.
Gesellschaft.
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 Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu Design macht Gesellschaft, dem Designforschungspodcast des Institute of Design Research an der Hochschule der Künste in Bern. Mein Name ist Arno Görgen.
Und ich bin Eliane Gerber.
Und in der letzten Folge haben wir bereits mit Paola Pieri darüber gesprochen, was allgemein unter Design verstanden wird und wie Ethik und Design zusammenkommen. Jetzt ist ein zentrales Problem des Designs, dass der Designprozess letztlich von der aktiven Nutzung des designten Gegenstandes abgekoppelt ist. Und diese Nutzung kann selbst wieder Gegenstand moralischen Handelns werden, das den Intentionen der DesignerInnen auch widersprechen kann. Das heißt, wir haben hier eine Bandbreite von Design und Designfolgen, die von gezielt schädlichem Design bis zu gut gemeintem, aber schädlich umgesetzten Design reichen kann. Und auf diese Nische der Designethik, die aber in ihren Konsequenzen ganz zentrale Fragen an die Profession des Designs und ihre ethisch-moralischen Fundamente stellt, möchten wir heute mit Professor Dr. Christian Bauer sprechen.
Christian Bauer ist Rektor der HBK Saar in Saarbrücken und vertritt dort das Lehrgebiet Designtheorie und Designgeschichte. Christian Bauer ist von der Ausbildung her Germanist und Politikwissenschaftler und hat sich spätestens mit der Promotion intensiv mit Fragen der Kunst und des Designs beschäftigt. Seit 2019 ist er Professor mit dem Lehrgebiet Designtheorie und Designgeschichte an der HBK Saar und seit 2021 ist er Rektor. 2021 ist von ihm das Buch Ethik für Designer erschienen. Lieber Herr Bauer, lieber Christian, herzlich willkommen bei Design macht Gesellschaft. Warum beschäftigt sich ein Politikwissenschaftler und Germanist mit Fragen des Designs?
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, lieber Eliane, lieber Arno. Ich denke, die Designtheorie ist eine Disziplin, die ja viele Wissenschaften in sich inkludiert. Ja, es ist ja keine Wissenschaft, die eine lange, lange Vorgeschichte hätte. Diejenigen Designtheoretikerinnen und Designtheoretiker, die man kennt und die nicht unmittelbar aus der Praxis kommt, kommen eigentlich auch mehrheitlich aus Geisteswissenschaften oder Humanities, wenn man es jetzt Englisch versteht. Insofern ist das, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich. Bei mir ist auch noch die philosophische Ausbildung wichtig, die politikwissenschaftliche gewiss auch, die Ethik, wie sie ein Aristoteles einmal erfunden hat, jetzt zumindest als europäische Tradition, ist ja genau an der Schnittstelle entstanden, Philosophie, Politik und diese neue Disziplin, die sich mit den Fragen des guten Lebens ja ursprünglich befasste und es in gewisser Hinsicht auch bis heute tut. Und diese Traditionslinie, an der knüpft ja eigentlich moderne Gestaltung an. Also wenn man es designgeschichtlich sieht, wie ich es in der Ethik für Designer auch rekonstruiere, was im Mitte des 19. Jahrhunderts sich als moderne Gestaltung im weitesten Sinne, das sind ja verschiedene Disziplinen betroffen. Die Akteure, die sich dann eben auch als Theoretikerinnen oder Theoretiker verstehen oder an Universitäten oder dergleichen Lehreinrichtungen tätig sind, nehmen ja immer die Sprache der Ethik schon mit in Gebrauch. Also zentral oder fast schon so zentral, dass man es übersieht. Die Rede vom guten Design ist ja nicht nur eine Rede über ein hedonistisches Design in dem Sinne, dass es gut ist, weil es uns Spaß macht oder weil es uns Freude bringt oder weil es eine hochgradige Funktionalität mit sich führt oder mit sich führen sollte. Sondern mit gut ist ja schon immer die gesellschaftliche Implikation gemeint gewesen. Es soll irgendwie auf näher zu erörternde Weise ein gutes Leben befördern. Also ich glaube, ich schäle auch mit der Designforschung, die ich betreibe, etwas heraus, was in der Geschichte des Designs schon angelegt ist. Das muss man gar nicht aufpropfen.
Wir sind ja auf dich gestoßen, weil du eine der ganz wenigen deutschsprachigen Publikationen zum Thema schädliches Design verfasst hast. Und grundsätzlich natürlich, und das haben wir ja gehört, schon einen sehr starken Fokus in Forschung und Lehre auf Designethik gelegt hast. Und dieser Sammelband, in dem dein Beitrag erschienen ist, trägt diesen provokanten Titel »Wie können wir den Schaden maximieren? Gestaltung trotz Komplexität?« herausgegeben von Christoph Rodatz und Piers Mularski. Ganz am Rande, Piers Mularski ist uns natürlich auch kein ganz Unbekannter, weil er ja auch zumindest ein paar Monate bei uns an der HKB in Bern als Mitarbeiter, als Kollege begleitet hat. Und in diesem Band hast du den Beitrag geschrieben, Schädliches Design, demoralisierende Designtheorie mit Fragezeichen. Daraus jetzt erstmal eine vielleicht nur auf den ersten Blick simple Frage, was verstehst du denn unter schädlichem Design? Und wenn man ganz frech fragt, kann es überhaupt schädliches Design geben und nicht nur gut gemeintes Design mit nicht intendierten oder schlechten Auswirkungen, weil ja auch der Schaden immer im Auge des Betrachters liegt. Und was für den einen Schaden ist, kann für den anderen zum Beispiel ja auch ein Vorteil sein.
Ja, ich möchte die Provokation gerne aufnehmen und mit einer Gegenprovokation darauf antworten, gibt es denn unschädliches Design? Und ich glaube, so wird auch ein Schuh daraus. Ja. Und das ist eigentlich eine Betrachtung, die kann man auch, dazu muss man gar nicht so sehr moralisch oder moralphilosophisch in die Tiefe gehen. Man kann das sogar ganz nüchtern betrachten. Wir intendieren uns doch von Kommunikation im weitesten Sinne, im Sinne von Kommunikationsdesign, oder wir erwarten uns von einem Artefakt, ein Design-Artefakt, dass es in irgendeiner Art und Weise eine Wirkung entfaltet. Und ist es gewissermaßen ein Naturgesetz, wie gesagt, kein ethische Maxime, sondern ein Naturgesetz, dass Dinge, die Wirkung entfalten, auch Nebenwirkungen entfalten. Siehe dazu die Packungsbeilage, jetzt im pharmazeutisch-medizinischen Komplex, ja, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Apotheker. Alles, was in der Welt, in der materiellen Welt Wirkung entfaltet, entfaltet auch Nebenwirkungen. Ja, und man muss nicht mal den Akteuren eine böse Absicht unterstellen. Das mache ich auch nicht. Außer in ganz wenigen Fällen, wo man es vielleicht auch nachweisen könnte, dass es eben, wie du ja schon von dir angedeutet, Arno, wirklich ja Schädigungsabsichten gibt. In bestimmten Produktklassen ist das ja wohl auch der Fall. Bei Waffen darf man wohl davon ausgehen, die ja sehr wohl sehr gut gestaltet sein dürften. Aber darum geht es nicht. Also die schädigende Nebenwirkung, würde ich das nennen, müssen wir bei allem Design mit annehmen, sofern es wirksam ist. Ja? Was uns bestimmt in der Diskussion auch zu der Frage führen wird, wie groß sollte denn der Wirkungsradius sein? Also wenn wir den Designprozess ganzheitlich verstehen, ja, und alle Komponenten und Wirkungskomponenten im Blick nehmen, kommt man vielleicht auch zu dem Schluss, dass wir diese Wirkungsdimension vielleicht einfach besser untersuchen sollten. Ja, und je nach Kontext und je nach auch individueller ethischen Orientierung kann man sich ja dann fragen, möchte ich meinen Wirkungsradius vielleicht auch bewusst klein halten? Ja, das kann ja auch eine Konsequenz sein. Und die spielt sich auch erstmal unbeobachtbar im Inneren des Individuums, also des Gestalters, der Gestalterin ab und kann ja sozial ausgehandelt werden. Es kann ja sozial ausgehandelt werden, dass wir erkennen, dass vieles, was wir machen, in dieser physikalischen Welt zu viel Wirkung entfaltet. Und es widerspricht natürlich dem Geist der Moderne, wo praktisch alle darauf geeicht wird, Pop ist das, was viel Wirkung entfaltet. Und ich finde, das kann man erstmal, wenn man wirklich nur von Schädigungen ausgeht. Und man muss sagen, man muss es nicht mal moralisch verstehen, sondern Schädigung einfach als massiven Impact auf die Umwelt sieht, sollten wir uns einfach darin üben, uns genauer die Dosierungen anzuschauen. Und da könnte man auch wie ein Naturwissenschaftler eher sagen, giftig ist nicht der Stoff oder die Substanz an sich, sondern die Dosis. Das ist ja auch eine Binsenweisheit. Und all diese eigentlich eher aus naturwissenschaftlichen Überlegungen stammenden Beobachtungen kann man natürlich auch moralphilosophisch oder ethisch gewichten. Dann könnte man sagen, ja, kantianisch, deontologisch, pflichtenethisch, Lügen geht eigentlich nicht, Betrügen geht eigentlich nicht. Ja? Lügen und Betrügen, kantianisch gesehen, schädigt eine Gesellschaft dauerhaft. Das muss ich jetzt nicht näher ausführen. Ich glaube, jeder hat schon genügend Erfahrungen in seinem Leben gesammelt, um zu wissen, dass man damit soziale Beziehungen verseucht. Jetzt wissen wir aber, dass ein Teil der Kommunikationsdesignerinnen und Kommunikationsdesigner in Berufsbildern arbeiten können, sofern sie das wünschen, wo es um PR und Marketing geht. Und man muss ja jetzt nicht so naiv sein, um zu glauben, dass es da immer um die Wahrheit geht, um es doch höflich auszudrücken. Wenn man jetzt moralisch das bewertet, ist, wie gesagt, Lügen und Betrügen ist schädlich. Man muss es aber auch nicht. Und ich möchte auch sagen, davor warnen, das so einseitig zu bewerten, weil ich meine, man darf ja wirklich nicht naiv sein in der modernen oder zeitgenössischen Gesellschaft. Das Täuschen und Tarnen gehört zur sozialen Kommunikation auch dazu. Und die Ethik sollte jetzt nicht ein Verdikt über jeden Täuschungsversuch aussprechen, weil, Klammer auf, was machen wir denn dann mit der Kunst, Klammer zu, was machen wir denn mit Literatur, wenn man die eben zu moralisch betrachten, dann kommt man in einen Bereich, wo man diese freiheitlichen Ausdrucksmedien eigentlich schlimmstenfalls verdammen müsste, ja, weil sie sagen, den Wahrheitsanspruch oder einen moralischen Anspruch nicht gerecht werden wollen. Und also davon halte ich gar nichts, ja, damit diese Grenze auch eindeutig markiert ist. Ja, das muss sehr differenziert betrachtet werden. Und wie du ja, Arno, schon gesagt hast, das, was den einen schädigt, kann dem anderen nutzen. Und in dieser Dialektik oder in diesen gesellschaftlichen Widersprüchen leben wir gemeinsam auf dem Planeten und müssen sie lernen zu verstehen, diese Widersprüche. Das ist der erste wichtige Schritt.
Also ich stimme dir eigentlich in allem zu. Ich muss da sehr stark, oder ich fange mal anders an. Ich bin ja mit einem Viertelfuß oder vielleicht auch nur mit dem großen C in der Medizinethik akademisch groß geworden. Und die Medizinethiker sind ja von ihren Grundlagen her sehr stark, vor allem in den letzten 20, 30 Jahren in der Prinzipienethik verankert. Und da finde ich es doch sehr interessant, dass genau dieser Ansatz gewählt wurde, weil der eben auch in der medizinischen Praxis jetzt so gut umsetzbar und operationalisierbar ist, einfach weil er dieses Abwägende, was du beschrieben hast, ja auch sehr, sehr stark macht. Also hat man auf der einen Seite eben die Non-Maleffizienz, also das Gebot, keinen Schaden anzurichten, und auf der anderen Seite die Benefizienz, also möglichst Gutes zu tun. Und man versucht, in der Medizin ist es nun mal so, mit der Inkaufnahme von Schaden möglichst Gutes zu tun. Also indem man zum Beispiel einen Patienten aufschneidet, das ist ja ein Schaden, den man da anrichtet, versucht man ja etwas anderes aufzuhalten. Und da hatte ich jetzt das Gefühl, dass das eben sehr stark in diese Richtung von deiner Argumentation geht. Ist diese Prinzipienethik, ist das was, was im Design an sich noch fehlt, also mit auch an das Design angepassten Prinzipien, oder findet das ja implizit eigentlich schon sowieso statt?
Es müsste ausgebaut werden. Also es gibt bestimmt implizit ganz viele Prozesse, die schon darauf hinweisen. Es gibt ein Problem aber zu beachten, das wir bestimmt noch vertiefen müssen. Wir agieren ja nicht am Operationstisch. Ja, wir haben kein so klar umgrenztes Handlungsfeld im Design, in den Gestaltungsdisziplinen. Ja, und die Anwendung von medizinethischen Prinzipien, die ja hochgradig entwickelt sind. Also es gibt eigentlich kaum eine angewandte Ethik, muss man vielleicht dazu sagen, die so differenziert argumentiert, die ist sagen, eine der elaboriertesten Teilbereichsethiken überhaupt. Und hat es ja auch natürlich auch mit Abwägungen zu tun, die buchstäblich über Leben und Tod mitentscheiden. Und im Rahmen der Vorlesungen möchte ich immer zu bedenken geben, dass wir in der Regel als Designerinnen und Designerin nicht so tief in der existenziellen Lage operieren, ja, um auch Entschuldigung, ein bisschen den Druck auch von uns herunterzunehmen. Ich meine, unsere Wirkungen sind eben gar nicht so präzise wie die des Operationsmessers des Chirurgen. Und auch das Handlungsfeld ist nicht so übersichtlich. Ja, also ich finde, man muss die Akteurinnen und Akteure auch gerade eben, weil das Wirkungsfeld ist zum Teil zumindest unübersichtlich. Also würde ich da einen Vorbehalt anmelden. Aber deswegen sollte man gleichwohl sich mit diesen Vorarbeiten der Medizinethik und auch der Technikethik, auf die ich auch relativ viel Wert lege, befassen, weil das sind so Felder, die mit den Designern, je nachdem, was für Designer sie und Designerinnen sie sind, nun einmal viel gemeinsam haben. Es hängt ja vom Selbstverständnis der jeweiligen Person ab. Wenn ich heute mit modernen Medien operiere, oder mit Medientechnologie operiere, sollten wir uns mit einem intensiven Blick auf die Technikethik auch ausstatten. Und wenn ich mich aber selber meinetwegen als Social Designerin verstehe, dann habe ich ja auch eine Art von, in Anführungsstrichen, therapeutischen Ansatz. Ich meine, irgendwie heilsam auf gesellschaftliche Prozesse einwirken zu können. Dann kann man sich daran orientieren, was die angewandte Teilbereichsethik der Medizinethik da parat hält. Und dieses Nichtschädigungsgebot, nebenbei eines der ältesten Gebote der Menschheitsgeschichte, das wir kennen. Ja, es geht eben ein paar tausend Jahre zurück in den, ja, in den Bereich der vedischen Religionsphilosophie, könnte man sagen. Oder bis dahin zum Beispiel erst zurück, verfolgen. Und wir haben es da ja auch mit geistigen und spirituellen und religiösen Traditionen zu tun, die durch die modernen Wissenschaften säkularisiert wurden. Also wir haben es ja auch mit wichtigen Prinzipien zu tun, die für eine interkulturelle Fragestellung und auch die interkulturelle Kompetenz von DesignerInnen sehr, sehr wichtig ist, die ja, wie ich jetzt aus einer aktuelleren Studie gesehen habe, die interkulturelle Kompetenz wird ja als eine der Schlüsselkompetenzen überhaupt gesehen. Und auch da kann man sich fragen, welche Teilbereichsethiken unterstützen mit ihren Prinzipienkatalogen auch die interkulturelle Kompetenz. Und ich würde sagen oder würde behaupten, die Nichtschädigungsidee ist eine der Schlüsselfragen eigentlich, die uns miteinander verbindet, auch menschheitlich. Insofern ist es eine sehr wertvolle Frage.
Da würde ich gerne gleich einhaken. Eben, du hast jetzt dieses Nichtschädigungsgebot angesprochen. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr darüber sagen, eben wie Design schädigen kann oder eben nicht schädigen kann?
Ja, um zweiten Teil der Frage anzufangen, ich muss sich einfach jede Person individuell oder auch als Team gegenfragen, ist es uns überhaupt möglich, nicht auch etwas Schädigendes zu tun? Wie der Arzt, der Arno hat es ja schon angeführt. Wenn wir eingreifen in die Wirklichkeit, wenn wir einen Zugriff haben auf andere Organismen im weitesten Sinne, also alles Menschliche und Außermenschliche, dann ist damit zu rechnen, dass wir da auch etwas auslösen, was wir uns nicht erträumt oder nicht gewünscht haben. Das
Also.
ist der Preis des Handelns im Englischen. Wie heißt das so schön? Oder ich muss nicht ins Englische. Man macht sich immer auch die Hände schmutzig, wenn man in die Wirklichkeit eingreift.
Also
Ja.
du, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du eigentlich die Ausgangslage unseres Handelns ist, dass wir nicht schädigen können.
Ja, das würde ich behaupten.
Dass das eine Grunderkenntnis ist, von der aus wir dann ethische Überlegungen machen können, oder? Oder
Es gibt
überhaupt
eine,
handeln können. Und auch wenn wir nicht handeln, schädigen wir ja damit auch, oder?
gibt eben auch eben zwei Bedeutungen von Unterlassen. Ja, eine ethische oder auch, wenn man so will, christliche, religiöse Unterlassensdimension, die es auch im Taoismus und im Buddhismus gibt. Ja, unterlasse lieber zu handeln, damit du nicht schädigst. Ja, sei achtsam, würde jetzt der Buddhist sagen. Und es gibt das Unterlassen, das aber auch ein Fehler ist. Ja, der Arzt muss handeln, sagt der Hippokratische Eid. Ja, es gibt auch sagen das Nichtschädigungsgebot und der Imperativ, helfen zu müssen. Ja, schädige nicht und helfe gleichwohl. Und es sind Spannungsverhältnisse, ja, in denen eben unsere soziale Existenz, nebenbei auch unser Selbstverhältnis ist davon berührt. Ja, in dieser Spannung bewegen wir uns. Wie gesagt, und ich möchte das gar nicht mit irgendeinem moralischen Verdikt versehen, weil das ist der Ausgangspunkt einer sinnvollen Debatte. Ja, und da soll sich niemand sozusagen selbst quälerisch oder pathetisch zu diesem Sachverhalt stellen, sondern es ist einfach mal eine Ausgangsbeobachtung.
Und wenn wir von dieser Ausgangsbeobachtung eben ausgehen, was sind dann die nächsten Schritte?
Das würde ich sagen, da müssen wir aber auch gemeinsam klug auf die Handlungsfelder schauen. Das sollte man nicht zu sehr verallgemeinern, weil dazu in einer arbeitsteiligen Gesellschaft zu viele andere Akteure noch auftauchen, mit denen man erstmal sinnvoll ins Gespräch kommen müsste. Ja? Wie schwer ist es doch, zum Beispiel jetzt technikethisch mal gesehen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, die räumlich, zeitlich uns nahestehen, aber mit denen wir uns nicht im Dialog befinden, mit der ganzen informatischen Intelligenz in Form von Menschen, die für Unternehmen Spitzenforschung, Spitzenarbeit leisten, die praktisch raumzeitlich in unserer Nähe sind, aber mit denen wir nicht im vertieften Austausch über die Gestaltung von Algorithmen stehen, mit denen wir Social Justice oder Design Justice heutzutage produzieren, wenn es um Fragen geht, die der algorithmischen Steuerung gesellschaftlicher Prozesse. Also wir wissen, dass es die Menschen gibt. Wir wissen, dass sie hauptsächlich Männer sind mit ihren Wertvorstellungen. Ja, ich will jetzt da keinen Geschlechtergegensatz aufmachen, aber empirisch gesehen weiß man, es sind bestimmte Gruppen, die haben bestimmte Werthaltungen und Orientierungen und da kann sich schon auch Klassismus, Rassismus und was es sonst alles gibt an unerwünschten Sozialverhalten einstellen und wir befinden uns nicht in einem vertieften Austausch. Also die Probleme sind erkannt soweit, das ist das Positive. Sie werden im Feuilleton auch adressiert. Der Zugriff auf die Person und der Austausch zwischen den Interessengruppen, der müsste gesellschaftlich geleistet werden. Und dafür sehe ich eigentlich auch Designerinnen und Designer von ihrer Ausbildung her, an der wir arbeiten müssen, befähigt. Und wir sollten an deren Befähigung des transdisziplinären Operierens arbeiten, also ganz pragmatisch gesehen, um überhaupt die Voraussetzungen zu schaffen, dass die Akteurinnen und Akteursgruppen, die wie gesagt an verschiedenen Stellen der Gesellschaft auftauchen, in einem professionellen Gespräch miteinander die Fragen verhandeln, die sie gemeinsam haben. Ich finde es wichtig, wenn ich da noch was dazu sagen darf, ich habe jetzt ein, zwei Worte ganz bewusst vermieden, die eigentlich jeder Designer an der Stelle verwendet hätte, die ich an der Stelle auslasse, weil das immer so eine Art von Salto Mortale ist. Die Designerinnen und Designer werden weltweit ausgebildet, um Probleme zu lösen. Das ist ihr Berufsselbstverständnis. Dass uns an der Stelle, wie gesagt, in dem Sinne von Salto Mortale, eher erstmal im Wege steht, weil es manchmal zu schnell geht mit dem Problemlösen oder mit dem Problemlösungsversprechen. Ich glaube, die wirklichen gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit, da muss erstmal ein gemeinsamer Blick entstehen, ob wir wirklich dieselben Fragen überhaupt sehen, ja, und eine gemeinsame Sprache dafür finden, bevor wir dann ans Problemlösen rangehen.
Du hast da ein bisschen schon einen Punkt vorweggenommen, auf den ich dich ansprechen wollte. Ich habe den Eindruck, dass unsere Gesellschaftssysteme und Wertschöpfungsketten und wie es alles heißt, eigentlich viel zu komplex sind, um sie quasi in den Coping-Prozessen, in den Lösungsprozessen der Probleme, auf das Design abzuwälzen. Würdest du mir da zustimmen, dass wir das hier einfach die große Gefahr besteht, das Design auch mit eben ethischen, aber vor allem moralischen Ansprüchen zu überfordern?
Das ist keine einfache Frage, die muss ich so ein bisschen zerlegen. Also eher auch jetzt erstmal im Sinne eines empirischen Beobachtens. Die Leute reden meistens über Komplexität, wenn sie eigentlich zugeben müssten, dass sie jetzt an der Stelle nicht weiter wissen, vielleicht aber auch nicht weiter wollen oder vielleicht auch nicht weiter können. Ja, also es ist eine systemtheoretische Formel geworden, um erstmal innezuhalten, um es positiv zu wenden. Ja, also Komplexität scheint eine der ultimativen Herausforderungen zu sein. Politikerinnen und Politiker verwenden das gerne, um zu sagen, stopp bis hierhin und nicht weiter, hier wird es zu komplex, hier brechen wir den Prozess ab. Das können wir uns natürlich eigentlich nicht wirklich erlauben. Das Innehalten wäre aber gut, auch das Einbekenntnis von Nichtwissen vielleicht, also Mangel an Wissen, ist ja was Anspruchsvolles. Ich glaube trotzdem nicht, dass das das Kernproblem ist der Komplexität. Das ist eher ein Nicht-Weiter-Wollen der Individuen, auch gar nicht aus Unvermögen, sondern sie erleben Überforderungen im Alltag und biegen ab in die Ausrede Komplexität. Und das können wir uns bei gewissen Themen nicht erlauben, weil davon unser Überleben abhängt. Deswegen bin ich da auch ein bisschen hartnäckig an der Stelle und vielleicht im Zweifel, das ist, hoffentlich fühlt sich niemand ungerecht behandelt, wenn ich sage, es ist eine Ausrede. Bei manchen Dingen ist die Überforderung garantiert, weil wir es mit Zukünftigen zu tun haben, von denen wir etwas wissen, aber auch ganz viel Ungewissheit drinsteckt. Und wie sollte das nicht überfordernd sein? Aber jetzt die optimistische Lesart. Menschen haben jetzt seit Zehntausenden von Jahren mit Überforderung gelebt. Und es gibt auch bestimmte mentale Programme, klingt jetzt zu technisch, mentale Einstellungen, mit denen die Menschen auch diese Probleme oder diese Hyperkomplexität, die es auch schon länger gibt als jetzt unsere derzeitigen Zustände, die bewältigt haben. Um es so in so eine Alltagspsychologie zu übersetzen, könnte man jetzt vereinfachten von Optimismus und Pessimismus reden. Und da gibt es sehr unterschiedliche Schulen. Die einen sagen, der Optimismus hilft ungemein und andere sagen, der Pessimismus ist aber überlebensnotwendig, weil wenn ich zu optimistisch als Steinzeitmensch auf den Säbelzahntiger zugegangen bin, war diese Entwicklungslinie schnell abgebrochen. Wenn man wie heute generell zu pessimistisch oder gar apokalyptisch ist, werden wir uns frustrieren und wir haben eine deprimierte Gesellschaft, die überhaupt nicht mehr handlungsfähig ist. Also auch das ist eine Frage des Abwägens. Ich würde auf deine Frage antworten, ja, wir überfordern die Menschen und auch die DesignerInnen, aber es führt ja kein Weg drumherum. Und es ist doch die Frage, ob wir uns wechselseitig gezielt unterstützen können, die Prozesse oder die Themen zu identifizieren, wo wir gemeinsam die Überforderung bewältigen müssen. Und das ist auch Teil meine Kritik, die ich mal in diesem Essay, den ihr vorhin habt, schon anklingen lasse, eigentlich mitgemeint habe. Designer sind gerne mal zuständig oder fühlen sich zuständig für alles Mögliche und meinen, es ist auch alles Mögliche gestaltbar. Das finde ich nicht klug. Man kann diese Haltung einnehmen, aber von einem ethischen Hintergrund würde ich sagen, wir sind klüger beraten, uns mal mehr darauf zu konzentrieren, gemeinsam, betone ich nicht individuell, was wir gemeinsam für als wirklich notwendig erachten. Und dass wir dann viele Tools haben und viele Gestaltungsmöglichkeiten, ist natürlich toll, das stiftet Optimismus. Aber bei der Koordination, gerade eben mit den komplexen Feldern, würde ich es gutheißen, philosophisch, ethisch als auch politisch, dass wir uns einfach mal irgendwie mehr konzentrieren auf das, was wirklich Überlebensfragen sind. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und Ernährung haben. Selbst das ist für einen großen Anteil von Menschen immer, wird es immer fragiler, sondern auch die Fragen der mehr oder minder der mentalen und psychischen Verfasstheit auch in den Blick nehmen, weil das ist ja bei uns in unseren Wohlstandszonen zusehends das Problem. Ja? Wir haben, glaube ich, unglaubliche Schwierigkeiten, noch in den Bereich des Wohlbefindens reinzukommen, dauerhaft. Ja? Und das hat ja nichts mit primär für die Mehrzahl der Menschen zumindest nicht mit materiellen Gründen zu tun, sondern wirklich mit der geistigen und irgendwie psychischen Konstitution. Und ich finde, diese Fragen kommen wir in der Designwelt insgesamt zu kurz. Wir sind zu artefaktlastig, ja, oder wir blicken zu sehr aufs Artefakt. Und natürlich, im Umkehrschluss heißt es, wir können gewisse Dinge auch wirklich nicht sehen. Wir können nicht die Innenwelten des anderen sehen. Wir versuchen das zwar auch zu visualisieren, aber im Prinzip ist es ein bisschen so, wie es schon Blaise Pascal, Peter Sigmund Freud und andere schon artikuliert haben. Wir können uns selbst gar nicht so transparent machen, wie wir es wollten. Und wir sind im Endeffekt alles ein Stück weit Blackboxes füreinander, die vom anderen vielleicht zu wenig wissen. Und wir wissen im Endeffekt auch zu wenig von uns selbst, um uns wirklich volle Klarheit zu verschaffen, wo die Reise hingeht. Ja, und das ist halt so ein bisschen was. Da könnten wir jetzt sagen, das ist ein bisschen was Unheimliches an der menschlichen Existenz. Und ich glaube, aus diesem Unheimlichen kommt dieser versachlichtende, technokratische Rede von der Komplexität. Das sind wir selber. Ja, wir sind nämlich uns selbst komplex. Und wir sind sie ja auch wirklich. Ja, und der Blick nach außen bestätigt das. Aber eigentlich ist es eine Beschreibung unseres Binnenverhältnisses, also unseres Selbstverhältnisses. Und da kann sich jeder fragen, als Vertreter, als Vertreterinnen und Vertreter der Gattung, was steht hier eigentlich insgesamt auf dem Spiel?
Und wenn ich dich richtig verstehe, geht es eben nicht nur darum, dass wir individuell uns Gedanken drüber machen, was sind die Aufgaben, sondern dass es da ein politisch oder dass es einen vergesellschafteten Dialog drüber gibt und ein Einigungsprozess, der eben nicht der Einzelne, die Einzelne leisten kann.
Ja, soll jede Person, die sich dessen, die diese Verantwortung in sich spürt, sollte es natürlich auch im Sinne der Selbstbefragung für sich selbst durchsichtig machen. Und wir könnten als Designerin und Designer oder die Theoretiker helfen dabei, vielleicht ein bisschen die partizipatorischen Prozesse dafür weiterentwickeln. Und
Und das
dabei.
auch vielleicht in die Design, in den Designprozess eben zu integrieren, solche partizipativen Aushandlungsprozesse dann auch zu begleiten. So.
Ja.
In dem Artikel eben Schädliches Design, demoralisierende Designtheorie, übst du ja auch scharfe Kritik daran, dass Designtheorie heute oft zu sehr Zukunfts- statt Gegenwartsfokussiert ist. Kannst du das den Punkt noch ein bisschen erläutern? Und vielleicht sagen, welche Alternativen du siehst.
Ja, also das ist ein bisschen natürlich auch eine Polemik gegenüber einer Entwicklung in der Designausbildung, zu der ich selber gehöre, ja. Also ich bin selbst Teil des Problems. Ich stehe da nicht als Beobachter da, ich bin selbst Teil des Problems, um so jetzt um an Schlagwörter mal zu binden. Ich meine, es ist schick und gut, sich mit Speculative Design zu beschäftigen. Ja, es ist eine ganz interessante Spielart sozusagen, eine interessante Mischung aus ja, praktisch Theorie und Praxis, könnte man auch sagen, des Designs. Und da Zukunft zu antizipierbar zu machen, was viel Intelligenz und Fantasie und lauter wichtige Kompetenzen trainiert, ich alle gutheiße. Ich sehe daran nur eine gewisse Einseitigkeit, das meinte ich, der Zukunftsorientierung. Und ich befürchte, dass man ja, sein Hier und Jetzt dabei auch übersehen lernen könnte. Ist nur eine Behauptung, ich kann es ja nicht beweisen. Für meinen Geschmack ist die Zukunft in vielen Bereichen der Kommunikation zu einem Container unlösbarer Fragen und Probleme geworden. Und die deponieren wir in der sogenannten Zukunft. Das ist jetzt fast schon trivial, aber das ist der soziale Kommunikationsprozess. Zukunft zu beschwören, dient der Verlagerung von Problemen und Fragen, die man vielleicht auch, wenn man mehr Mut, Tatkraft und was auch immer, was dazu gehört, auch jetzt angehen könnte. Das ist, was mich daran stört, weil da ist eigentlich so eine resignative Unterströmung, die, wenn man darauf guckt, nämlich mitschwingt. Ja, das ist dieselbe Resignation, die bei anderen Fragen auftaucht in der Gesellschaft, wegen, ja, wir können das CO2-Problem jetzt nicht lösen, wir brauchen dazu neue Technologien. Entschuldigung, das ist eine Schutzbehauptung. Es liegt auf der Hand, was man tun könnte. Jetzt. Es liegt absolut auf der Hand. Es ist nur sehr unangenehm. Ja? Und diese unangenehmen Entscheidungen, die man treffen müsste, nämlich wie massive Veränderungen am Lebenswandel und an den Lebensformen und deren Energieumsatz, die verlagert man kompensatorisch gewissermaßen in den Zukunftsraum. Und das, finde ich, ist selbstschädigend. Das schädigt einen selbst, weil man sich eigentlich ja, der Situation nicht stellt. Ja, es wirkt verdrängend, es wirkt verleugnend und es hat im Globalen vernichtende Wirkungen, diese Einstellung. Wie gesagt, das sind alles Prozesse, die rechnen sich hoch oder die werden groß, nicht durch Designerinnen und Designer. Nicht, dass sich jetzt unsere Zuhörerinnen den falschen Gehörgang bekommen. Wir sind ja nur ein Element gesellschaftlicher Arbeitsteiligkeit. Aber wir können einen Unterschied machen dahingegen, dass wir sagen, ich möchte aber mit meiner Wirksamkeit, worin sie auch immer besteht, in all ihrer Ambivalenz, heute anfangen und nicht erst übermorgen. Ich halte es für sehr wichtig, für das, was ich schon mal habe anklingen lassen, eigentlich für die mentale Gesundheit auch. Ja, sich selbst
Die
als
Selbstwirksamkeit dann auch
genau,
zu erleben. Ja.
ja, egal, ob ich die Zukunft jetzt glorreich sehe oder apokalyptisch. Das ist sowieso nichts, worüber ich heute verfüge. Ja, wieso diese Verlagerung? Das frage ich mich ernsthaft. Ja, und gesagt, ich habe nichts gegen diese Ansätze. Die sind ein gutes Training, aber man muss auch wieder zurückkommen in die Gegenwart. Nebenbei, man könnte es jetzt auch wirklich philosophisch sehen. Die Zukunft in gewisser Hinsicht, sie gibt es nicht. Wir leben ja in der Gegenwart des Gegenwärtigen, so wie wir jetzt sehr gegenwärtig miteinander sind. Wir leben, wenn wir uns erinnern, in der Gegenwart des Vergangenen und wenn wir antizipieren, leben wir in der Gegenwart des Künftigen. Wir haben drei Gegenwarten sozusagen. Und das ist eine Einsicht, die hatte Augustinus schon im vierten nachchristlichen Jahrhundert. Da sind wir noch gar nicht ganz dabei. Wir sind in sehr viel, wir verzetteln uns sozusagen in verschiedenen Gegenwarten, könnte man auch zeitphilosophisch sagen. Und ich präferiere es, dass wir in der Präsenz sind. Das ist jetzt auch keine buddhistische Weisheit, das ist eine handlungsbezogene Maxime. Schau zu, dass du deinen Tag mit den Menschen und mit all dem, wo deine Bezüge sind, dass du das nutzt. Das könnte man auch sehr pragmatisch sehen im Übrigen. Und eben, es gibt aber auch Gegenargumente, möchte ich sagen, ja. Also es gibt auch gegen das, was ich jetzt hier vertrete, gibt es natürlich auch massive Gegenargumente, wenn es darum geht, dass Menschen Dinge fahren lassen können von einer unglaublichen langfristigen Tragweite. Da würde ich anders argumentieren. Ja, das ist nämlich auch etwas, was wir gar nicht können. Wir können es wirklich nicht. Wir können uns nicht die Dinge vorstellen, die in ferneren Zukunften sind. Und das spricht auch für Speculative Design. Also bei bestimmten Entwicklungen benutze ich auch diese, in Anführungsstrichen, Methoden, diese Idee der Vergegenständlichung des zu Antizipierenden ebenfalls. Also ich will das in keinster Weise disqualifizieren. Man muss es nur sehen. Short-term, Mid-term, Long-term muss man dann unterscheiden bei
Und
diesen.
eben, wo es eben eine Frage der Gewichtung ist und des Verhältnisses zueinander. Und
Zueinander und ich betone auch immer im Selbstverhältnis.
ja.
Ja, erlebe ich mich als handlungsfähige Person. Und da langt es ja auch, den kleineren Eingriff zu machen. Aber der ist für die Aufrechterhaltung des eigenen Systems auch wichtig.
Jetzt, du unterrichtest ja auch und eben bist auch Rektor. Wie macht ihr das? Konkret jetzt, dass ihr Designethik oder Ethik im Kunststudium ist es ja bei euch auch thematisiert oder was sind das konkret für Fähigkeiten, die da auch von DesignerInnen erlernt werden sollen oder
Also,
können auch, oder? Ja.
ja, das Letztere bekomme ich ja dann vielleicht gar nicht mehr mit, ja, was die dann an Kompetenzen miterwerben. Aber also an der Hochschule für Bildende Künste, SAR in Saarbrücken, an der ich tätig bin, haben wir einen sehr interdisziplinären Ansatz, der gehört zur DNA dieser Hochschule, die es seit 35 Jahren gibt. Und Kunst und Design sind da sehr nah beieinander. Es hat mit den Gründungsideen zu tun, mit den Personen, die Hochschule aufgebaut haben und deren Tradition wir uns auch verstehen. Und die angehenden Künstlerinnen und DesignerInnen, die kommen, sagen wir mal, in Vorlesungen. Und ich bin, sagen wir, eine der wenigen an der Hochschule, der sowas überhaupt wie Vorlesungen anbietet. Normale Unterrichtsformat ist ja das Seminar oder das auch wichtigste Seminar für die praktischen Kompetenzen oder praktischeren Kompetenzen. Die Vorlesung ist natürlich auch eine Einführung in die Designgeschichte, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe. Ich glaube, die Designgeschichte ist gespickt mit Elementen, mit ethischen Elementen, die man extrahieren kann und veranschaulichen kann. Dann ist es für meine Didaktik oder pädagogische Auffassung wichtig, dass ich mich damit befasse, was eigentlich die Studierenden umtreibt. Und da lasse ich mich auch immer in den ersten Sitzungen darauf ein, was sind die Fragen der Zeit. Ich habe jetzt die Anmeldungen fürs Wintersemester und sehe auch schon, klar, man kennt auch ein bisschen die Studierenden mit den Semestern oder den Jahren, was sie interessiert. Und ich sehe, dass ich in diesem Semester es bestimmt mit digitaler Ethik oder Informationsethik zu tun haben werde. Und das Seminar ist ein Grundlagenseminar zum Informationsdesign, aber man kennt sich, man schätzt sich, die Leute kommen und wissen, sie werden hier auch mit Fragen der angewandten Ethik in Berührung kommen. Es gibt aber auch jedes zweite Semester eine Lehrveranstaltung angewandte Ethik mit einem thematischen Schwerpunkt. Und die variieren. Und ich erschließe mir selber auch bestimmte Bereiche mit den Jahren. Ich habe mich während der Corona-Zeit sehr stark mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsethik beschäftigt. Das werde ich auch weiterverfolgen. Und ich werde angesichts der unleugnbaren massiven Veränderungen unserer Berufsbilder durch KI werde ich mich mit Technikethik, Ethik der KI und digitale Ethik, ich fasse das gerne aus meiner Sicht unter Informationsethik zusammen, weil das ist für mich die zentrale Entität, mit der es dann auch die Designer ihrerseits zu tun haben, als Gestalter von Informationen im weitesten Sinne, nähere ich mich dem an und ja, bin auf die Resonanz von Studierendenseite angewiesen. Und lass mich da aber auch gerne drauf ein. Also was die Planung der nächsten Semester jeweils betrifft, horche ich auch immer so, was so wichtig Ihnen erscheint. Es sind natürlich auch beispielsweise auch gerade bei den Absolventinnen, das sind Fragen des Gender Designs, die eine ethische Dimension oder könnte man allgemein sagen, eine sozialethische Dimension mit sich führen. Und sprich, die Expertise, die ich vielleicht einbringen kann, die spielt auch in der Betreuung von Abschlussarbeiten. Oder auch jetzt wie jüngst bei einer Doktorarbeit, wo es auch um Gender Design in der Schule ging, spielen ethische Fragen eine Rolle. Ich will damit nur bedeuten, das ist ein Element. Ja, ich muss sagen oder möchte nicht Missverständnis erwecken, dass wir jetzt hier permanent Designethik unterrichten. Das entspricht nicht meiner Denomination. Aber ich möchte immer wieder darauf hinweisen und es gelingt mir förmlich fast jede Woche sozusagen, dass das immer mitschwingt, wenn wir in irgendeiner Art und Weise unser Handeln bewerten. Ja, wenn wir über das Verantwortungsbewusstsein von DesignerInnen sprechen und dann sind wir in der Dimension und dann geht es darum, die verschiedenen Grundethiken auch ins Spiel zu bringen. Und was mich besonders freut, ist, dass das eine Möglichkeit auch darstellt für interkulturellen Dialog. An unserer Hochschule sind mehr als ein Viertel ausländische Studierende, hauptsächlich aus dem ostasiatischen Raum, und dass diese moralphilosophischen Fragen auch eine Brücke darstellen zwischen ja, deutschsprachig erzogenen Studierenden und chinesischen Studierenden. Ja, dass es da vielleicht auch mal darum geht, sich seine eigene Tradition zu vergegenwärtigen, in der man irgendwie auftaucht. Das finde ich auch immer schön zu erleben, wenn darüber ein Dialog entsteht.
Ist die Ethik auch irgendwie in den Prüfungsordnungen und Studienordnungen festgehalten?
Bis dato nicht, dass ich wüsste. Also bei meiner eigenen Einrichtung weiß ich es. Ich weiß, dass eben solche Fragen oder Didaktiken auch an anderen Hochschulen durchaus auftauchen. Bin ja, weiß Gott, kein singuläres Phänomen. Vielleicht ist es bei mir besonders, naja,
Hm.
nachhaltig in dem Sinne, dass ich das wirklich jetzt seit vielen Jahren versuche zu erschließen. Nein, ist es nicht und es ist auch gar nicht zwingend aus meiner Sicht. Es gibt eben im Modulsystem die Designtheorie, die Designgeschichte und als solche vertrete ich sie dann auch, die Designethik integral.
Ja, das wäre eben die nächste Frage gewesen. Bräuchte man sowas oder eben nicht? Ich habe auch den Eindruck, dass das eben dadurch, dass es ja auch bei uns in Bern ja so überwiegend einen Querschnittscharakter hat, der eben durch die Humanities sich dann zieht, größtenteils implizit dann in Spezialfragen, in speziellen Perspektiven und so weiter, auch über andere Fächer mit aufgegriffen wird und man auch in diesem Kontext dann solche Fragen dann stellen kann und auch aufarbeiten kann.
Würde mal in den Raum stellen, die These, dass es insgesamt Gestaltungsbezug in Hochschulen nicht schaden könnte, wenn sie in ihrem Theorieangebot solche Aspekte ja stärker aufgreifen würden. Ja, also wie sie das dann auch immer, je nach, die Institutionen haben ja auch ihre eigenen Logiken, dass man vielleicht Designethik auch bei Neuberufungen mal adressiert, dass die Hochschule sich ihrerseits bei der Bewerberinnenlage für diesen Aspekt, dass es eine Qualifikation ist, die vielleicht zukunftsträchtig ist, dass man das vielleicht bei der Berufungspolitik mal berücksichtigt. Ja, jetzt nicht unbedingt als Must-have, aber es gibt ja so unterschiedliche Kategorien bei Berufungen, die notwendigen und die möglichen Voraussetzungen einer Einstellung. Also unter den möglichen sehe ich das allemal als, bei den möglichen sehe ich es als sehr wichtig an. Ja, bei den notwendigen kann man bestimmt unterschiedlicher Meinung sein, weil auch gar nicht geklärt ist, was das ist. Also ich bin da auch geduldig und ich weiß, dass ich für mein Berufsleben das sagen kann, dass mich das wahrscheinlich jetzt sehr, sehr lange begleiten wird. Und ich würde mich freuen, darüber mit anderen Institutionsvertretern ins Gespräch zu kommen, worin der Nutzen für die Weiterentwicklung der Hochschulbildung übergreifend, weil du, wie richtig ja sagst, wir ja eigentlich eine Querschnittsdisziplin sind. Und das, was wir anbieten, ja, eigentlich in ganz viele Teilbereiche transdisziplinär noch ohnehin stärker vernetzt gehört. Und gerade eben auch, würde ich sagen, Richtung Ingenieurswissenschaften und informatische Disziplinen, mit denen wir, ob wir wollen oder nicht, ja, immer stärker durch den medientechnologischen Prozess in Austausch geraten sollten, damit wir überhaupt ansatzweise verstehen, wie die Medientechnologien auf uns wirken. Ich glaube, das ist so auch mit einer der größten Herausforderungen für Designer ab einem bestimmten auch Niveau in der Funktionshierarchie, wo man sich fragen muss, wie leite ich eine Agentur, was für Leute aus verschiedenen Teilbereichen von Gestaltung und darüber hinaus brauche ich, um ein robustes Team zu haben. Und dazu müsste in der Ausbildung, und ich weiß nicht, wer das wirklich super hinkriegt. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist keine Koketterie, wo wir das eigentlich noch hinpacken. Ja, ich meine, ein Curriculum, weil so nach den Modulen gefragt wurde, ist begrenzt. Das ist durch Bologna auch nochmal durch den ECTS gestalteten Prozess ja auch in ein gewisses Gerüst gepackt worden, wo ich nicht weiß, in meinen noch jungen Jahren, wie kriegt man das an den richtigen Stellen wieder aufgeknackt, um da auch wieder Dynamik reinzubringen. Weil ich glaube, diese Designausbildung, die muss sehr dynamisch sich gestalten können und manche Elemente der Bologna-Reform sind ein zu starres Gerüst und deswegen, da kann ich jetzt mal Werbung für die HBKSA machen, haben wir auch noch das Diplom. Ja, und wir manche andere Lehreinrichtungen ja auch, die ja wissen, dass das ein bisschen noch eine Flexibilität bietet gegenüber dem Bachelor-Master-System. Nichtsdestotrotz, danke der Nachfrage. Ich würde mich freuen, wenn sich mehr Bildungs- und Lernrichtungen mit dieser Dimension betraut fühlt und dass wir uns da vernetzen und unterstützen. Und das ist eine weltweite Fragestellung. Ich habe bei den Recherchen jetzt erst vor ein paar Wochen wieder gemerkt, dass ich da, auch wenn es da so immer wieder Vorstöße gab, mal in Australien, mal in England, all in der angelsächsischen Welt, dass sich das noch nicht so konsolidiert hat. Design Research Societies, die es gibt, die das auch entdecken, aber eigentlich doch wir alle noch sehr, sehr, sage ich auch selbstkritisch, an der Oberfläche kratzen, weil wir uns erstmal verständigen müssten, würde ich behaupten, über den den Kernarbeitsbereich, den wir teilen. Und da nochmal an aus
Meinst du
einem
jetzt der Kernarbeitsbereich von Design oder Kernarbeitsbereich von Designethik?
von Design, das ist ja die Paradoxie ein Stück weit, das können wir gar nicht so richtig definieren. Ich meine, viele von uns sind ja wohl Freunde von Viktor Papanek oder anderen Design-Anthropologien oder Humanökologien. Da haben wir es mit einem ganz, ganz dehnbaren Designbegriff zu tun. Oder ich bin durch meine Ausbildung an der Universität Wuppertal, wo ich promoviert habe, natürlich auch so ein Stück weit auf Lucius Burkhardt zum Beispiel bezogen. Dann ist noch der große Bereich des unsichtbaren Designs, ja, der ja auch wichtig ist, den zur Kenntnis zu nehmen. Da fühle ich mich, da hätte ich vorhin die Antwort geben können, wieso ein Politikwissenschaftler als Designtheoretiker? Ja, weil der Politikwissenschaftler im Bereich des unsichtbaren Designs tätig ist, wenn es nämlich ums Regulatorische geht. Ja, also es gibt keine bündige Antwort, es gibt einfach sehr, sehr viel zu tun und das ist auch gut so.
Eben jetzt vor dem Hintergrund, dass es so viel zu tun gibt und dass wir verschiedene Kompetenzen braucht, um die Wirkung von Design oder eben dieses Wirken entfalten und Wirken gestalten, irgendwie auch einordnen und beurteilen zu können. Ich würde dich gern einladen, vor diesem Hintergrund mal darüber nachzudenken, wie könnte es aussehen, in einem konkreten Designprojekt designethische Reflexion einzubinden. Also vielleicht wenn wir starten, es gibt einen Auftrag, es gibt eine Recherche, verschiedene Personen werden mit einbezogen. Kannst du uns da mal ein bisschen durchführen, wie sowas aussehen könnte?
Also wir können uns unterschiedlichste Designprozesse vorstellen. Wir könnten jetzt einen Produktdesignprozess nehmen und die Akteurinnen, meinetwegen eine Diplomantin, möchte einen Prozess gestalten, wo es um Circular Economy geht. Es gibt ja jetzt ein schönes neues EU-Gesetz dazu im Übrigen und das wird uns bestimmt in der Ausbildung oder Bildung noch mehr beschäftigen, die Kreislaufwirtschaft und die ein Angebot aus der Designethik wäre ja die Traditionslinie der konsequentialistischen Ethiken, die unter anderem die utilitaristischen Ethiken umfasst. Und das ist ja eigentlich sogar der Goldstandard, wo es überhaupt Designethik gibt, dass halt eine Art von Folgenabschätzung eingebaut wird. Ja, das ist ja die Grundidee der konsequentialistischen Ethik ist, es zählen nicht die guten Absichten wie in der Pflichtenethik, ja, so nach dem Motto, gut gemeint, ist trotzdem schiefgegangen, sondern die konsequentialistischen Ethiker schauen ja wirklich auf das Outcome. Und da es gibt ja schon genügend Ansätze, die das im Prinzip implizit ja schon machen. Die wissen, sie müssten die Nutzerinnengruppen einbeziehen und sie müssten den materiellen Stoffkreislauf vorauskalkulieren und sich den vorstellen. Und bis zu einem gewissen Punkt ist es machbar und dann entgleitet es einem. Ja, weil die Welt eben dann keine Welt ist, die in einem Stoffkreislauf sich bahnen oder darin aufbewahren lässt, sondern kommt es eben neben der intendierten Hauptwirkung auch zu den Nebenwirkungen. Die kann ich sozusagen in ein konsequentialistisches Kalkül der Folgen als X-Faktor einrechnen oder einbeziehen. Aber es ist und bleibt ein X-Faktor. Und man kann dann versuchen zu ermessen, je nach Prozess, dann reden die technisch Orientierten eher dann beispielsweise von der Skalierung eines Prozesses, wie groß der werden könnte. Ja, und das ist das, was ich von Anfang an versucht zu vermitteln. Wenn wir uns schlauer machen würden über die Wirkungsdimensionen unserer Absichten, wären wir schon einen Schritt weiter. Und ich glaube, das machen wir eigentlich nicht wirklich, sondern wir kalkulieren relativ blind auf irgendeine Art von Erfolg im Sinne einer Art von Marktakzeptanz. Dabei ist es halt von größter Bedeutung, ob ein Produkt ja 10.000 Mal, 100.000 Mal, Millionen Mal oder Milliarden Mal verkauft wird, also auf Marktakzeptanz stößt.
Und jetzt ist eher die Dings so groß wie möglich und man überlegt sich gar nicht die Konsequenzen davon.
Ja, ich würde ja sagen, ich schließe mich mit ein, deswegen in aller Demut. Ja, ich war zwar auf dem naturwissenschaftlichen Gymnasium, aber das kann ich nicht berechnen, diese Skalierungseffekte, wie sich die auf verschiedenste Umwelten und Mitwelten auswirken. Das ist was für Profis.
Schließt das auch eine Fehlerkultur mit ein? Also das heißt, dass man auch nach dem abgeschlossenen Designprozess die Fehler im Idealfall nicht wiederholt, indem man zum Beispiel bei Null mit jedem Projekt dann anfängt. Oder da habe ich tatsächlich überhaupt keine Ahnung, wie stark ist das in der Lehre schon ein Thema, also so eine Fehlerkultur?
Also ich würde ja für unser Milieu sprechend sagen, wir haben ja Gott sei Dank eine. Ja, also durch die Art und Weise, wie wir lernen, ich schließe mich jetzt immer mit ein, weil ich mich ja auch mit diesem Milieu und dieser Kultur ein Stück weit natürlich identifizieren kann, dass in der Designbildung und Ausbildung iteratives Gestalten eine Rolle spielt, dass man gewohnt ist, eine gewisse Quantität zu explorieren, um dann irgendwo in der Masse des Vorhandenen irgendeine Qualität zu entdecken, der schließt doch bei den Beteiligten schon eine große Fehlertoleranz auch sich selbst gegenüber ein. Oder es wäre wünschenswert, dass beim Ausbildungsprozess den Leuten auch klar wird, es ist sowieso sehr unwahrscheinlich, dass ich sofort einen Treffer lande. Und es ist im Übrigen auch sehr unwahrscheinlich, dass der Dozent oder die Dozentin genau wissen, was richtig ist. Das ist ja auch Teil der Wahrheit. Ja, als wüssten wir wirklich, was die Mitwelt will, was sie benötigt oder was eben das Richtige ist in einer Außenwelt. Wir explorieren doch die Dinge in unserer schönen akademischen Welt, in doch auch in einem geschützten Raum, in dem alles Mögliche ist und in der das Scheitern die allerschönste Alltäglichkeit eigentlich ist. Also sollte, glaube ich, niemand Sorge haben, dass da irgendwas passiert, was ja jenseits sozusagen des Konkons großartig Wirkung entfaltet. Dafür ist ja das akademische Üben auch da. Interessant ist natürlich die Schnittstelle bei den Ausstellungen, Rundgängen oder wie auch immer die Formate heißen, die Hochschulen machen alle Semester oder alle 2 Semester und es dann zur Konfrontation kommt. Entsprechend ist dann auch der Stress bei den Studierenden natürlich sehr groß und da spürt auch jede Person, jetzt kommt es irgendwie so ein Stück weit zum Schwur, aber auch unter Vorbehalt. Ich meine, wir sind vornehmlich in einer ästhetischen Wirksphäre und diese Idee der ästhetischen Wirksphäre, wie sie so im 18. Jahrhundert entstanden ist, wie sie sich natürlich auch verändert hat, ist doch mit dem Vorbehalt versehen, der Freiheitlichkeit, der Individualität, auch der Stück weit der Singularität des künstlerischen Ereignisses. Und es ist ja sozusagen, es sind eine mehrere kulturgeschichtlich gewachsene Schutzschichten um das eigentlich herum, was wir in künstlerischen Kontexten zumindest machen. Zum Schwur für die Designerinnen und Designer kommt es natürlich im Arbeitsleben. Und da würde ich sagen, auch wieder sozusagen moralphilosophisch abrüstend erst einmal, das sind wir ja in kollektiven Handlungskontexten hauptsächlich. Also wir sind in arbeitsteiligen Prozessen, wo die Problematik ja darin besteht der Verantwortungsdiffusion, ja, oder der Verflüchtigung, der Zuschreibung von konkreten Handlungen, was die Akteure schützt. Wirtschaftsethisch gesehen sozusagen eine der größten pragmatischen Probleme ist, wer war es denn jetzt im Unternehmen, der was veranlasst hat? Und die Systeme sind, glaube ich, zum Teil schon so gebaut, dass sie auf diese Diffusion auch ein Stück weit angelegt sind. Ich diskutiere da gerne mit Freundinnen und Bekannten und Studierenden darüber, ist der Umkehrschluss richtig? Ja? Sollte man jetzt Strukturen herbeiführen, wo alles super transparent ist, um permanent die Leute Peace sagen zu können, da warst du falsch und da warst du falsch? Möchte dann noch irgendjemand arbeiten?
Ja, oder gäbe es Alternativen zum Pisaken, wenn es transparent wäre? Das wäre ja auch denkbar,
Ja,
oder?
das ist ja glaube ich, diese optimistische Konnotation, die du meinst von Fehlerkultur. Also, das wäre gnädig miteinander umgehen. Das sehe ich absolut wichtig an. Ja, also, das wünschenswerte Lebens- und Arbeitsmodell sind vertrauensvolle Arbeitsbeziehungen, wo meine Kollegin, mein Kollege mir sagt, hör mal, das sehe ich ein Mangel oder was auch immer. Und wir alle können das ganz schnell akzeptieren und abstellen. Das wäre das Intelligente und das wäre das Empathische. Und das wäre ein Stück weit auch das Wünschenswerte. Ja, sofern wir es mit Arbeiten zu tun haben, wo eben nicht Gedeih und Verderb und Leben und Tod abhängen. Also man muss da schon auch beim wohlmeinenden Mitmenschlichen sehen. Und bei gewissen Dingen ist es ja einfach buchstäblich sehr, sehr gefährlich, wenn ein Fehler passiert beim Brückenbau, ja, bei der OP und was auch immer. Und gleichwohl, naja, ich glaube, die Menschen, so wie ich sie jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten erlebt habe, kommen besser miteinander zurecht, wenn sie eben ohne zu starkes Moralisieren aufeinander einwirken und dann eben hoffentlich die Bereitschaft zur Korrektur haben. Und dass wir in irgendeiner Art und Weise alle Mängelwesen sind, das hat ja auch nicht die Anthropologie entdeckt, sondern das ist ja eigentlich eine Einsicht, die wir alle im Laufe der, denken wir schon, der ersten 20 Lebensjahre schon hinlänglich häufig erleben.
Und ich glaube, da ist eben eine Herausforderung, sich das immer wieder effektiv auch einzugestehen.
Ja, ohne Schuldkomplex, ne?
damit umzugehen, eben zum Beispiel ohne Schuldkomplex und dann daraus auch Konsequenzen ziehen zu können. Also so als drei Kompetenzen, die damit zusammenhängen und vielleicht eben dann damit mit diesen ethischen Fragen dann oder mit dieser Verantwortung auch ins Kollektiv gehen zu können und in Zusammenarbeit gehen zu können.
Ja, kollektiv ist es sozusagen eher sozusagen sowas, was wir mehr oder minder gesellschaftspolitisch beschwören können. Also auf den Alltag bezogen, auch auf die Arbeitswelt bezogen, müsste man so von einer korporativen Verantwortung reden. Also eine Körperschaft verleiht sich sozusagen einen gemeinsamen Kodex. Da wird aber gerne, auch da findet meistens ein Kopfsprung statt. Ich stelle immer wieder fest, dass auch wenn ich mal gefragt werde, sozusagen als Designethiker, können Sie uns mal ein Toolset liefern? Dann kann ich sagen, nein. Ja, oder mein letztes Büchlein, da Ethik für Designer, da sollte ich das am Ende auch am besten anbieten. Und ich habe es, naja, multiperspektivisch gebrochen, habe ich schon einiges dazu gesagt, aber ich habe auch gesagt, dass keiner umhinkommt, seine eigene soziale Realität ein Stück weit selbst zu verarbeiten und kritischer Teilnehmer an dieser Realität zu sein. Und deswegen verweigere ich mich dem auch. Das wäre meines Erachtens auch mit einer gefährlichen autoritären Geste verbunden, wenn wir uns irgendwie irgendwelchen Toolsets unterwerfen würden. Ich meine, die Geschichte der letzten Jahrhunderte hat gesehen, hat gezeigt, dass das ganz verheerende Wirkungen hat. Und ich prognostiziere, dass es wirklich totalitäre Züge wieder annehmen könnte, wenn die modernen Gesellschaften denken, so, das verlagern wir jetzt in die KI. Diese moralischen Entscheidungen werden jetzt von diesen Systemen besorgt. Ja,
Dadurch eben, dass sie, dass eben da wir ganz klar auch von Toolsets sprechen würden, oder?
da wird
Ja.
ja explizit, aus der Technik kommt es ja rein, das wird auf uns als Menschen übertragen. Dem verweigere ich mich eigentlich ziemlich strikt. Da bin ich auch nicht, da bin sonst gerne konziliant und verhandlungsbereit. Da reißt bei mir der Faden ganz schnell. Also auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, was mit Informationstechnologien in totalitären Systemen, ob Faschismus oder Kommunismus, schon möglich war beim damaligen technischen Stand. Und die Möglichkeiten heute des Missbrauchs sind halt so vertieft, dass man, ich glaube, die Mitmenschen möchten es gar nicht wahrhaben. Ja, also buchstäblich, das ist verleugnen und verdrängen, was da für ein Potenzial ist. Da muss ich sagen, das sind. Ansonsten bin ich nicht so sonderlich angstbesetzt, aber an der Stelle denke ich mir, sind Übergriffe auf die freiheitliche Demokratie und den Rechtsstaat auch möglich, deren Effekte wir ja schon bei US-Wahlen und so weiter und auch beim Brexit zustande kommen des Referendums ja gesehen haben, wie tiefgreifend sehr, sehr, sehr wichtige elementare politische Entscheidungen torpediert wurden von Bots und so weiter. Und das meine ich auch. Und das ist für
Und
mich auch. Die Informationsethik, die ich vorhin schon mal habe anklicken lassen, da müssen wir eigentlich in der Ausbildung darauf zu sprechen kommen, weil es in jeder akademischen Ausbildung eigentlich auftauchen soll. Du kannst keine modernen Systeme aufrechterhalten ohne diese problemsensiblen Menschen, die Wert legen auf ihre eigene Mündigkeit. Und diese Mündigkeit muss gewährleistet werden, auch ohne technische Unterstützung. Sonst
ich
ist es
glaube,
keine.
diese Mündigkeit oder eben, wenn wir sagen, wir haben keine Toolsets, braucht es ja dann eben ein Entwickeln von Mündigkeit. Das braucht auch Wissen, um mündige Entscheidungen treffen zu können. Und eben braucht auch eine Fähigkeit, sich selber Tools geben zu können und entwickeln zu können, sie auszuwählen und sie wieder zu verwerfen, um ethische Entscheidungen zu treffen.
So kann man es sehen und als Probehandlung würde ich noch ein Stück weiter in der Radikales formulieren, kommt doch mal ohne Toolset klar. Jetzt einfach mal hypothetisch. Also unser Alltag ist ja geprägt von den Tools. Ich meine, wir stehen auf und greifen zu irgendwelchen Endgeräten, nicht wahr? Ja, und haben die Werkzeuge ja buchstäblich zuhanden und sind auch in unserem Verhalten von ihnen geprägt. Ja, was heißt es denn mal, die Urlaubszeit ohne ein solches Werkzeug als Unterstützung zu gebrauchen? Allein die Idee löst bei immer jüngeren Menschen regelrecht Panikattacken aus. Was heißt das über unsere Verfasstheit? Wir sind dadurch, also ich bin kein Technikskeptiker oder Kritiker, darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass die Werkzeuge einen gezielten Einsatz haben. Und das geht uns, glaube ich, flöten, dass wir einen intelligenten Einsatz machen. Und ansonsten eben ein Leben eigenmächtig, selbstbewusst führen können und eben nicht in diese, eigentlich mit Vorsatz in eine Fragilität hinein uns laborieren, die eigentlich nicht zwingend notwendig ist. Das ist ja mein Unterscheidungskriterium von vorhin. Möglich, ja, plausibel, ja, possible, ja. Ob es bevorzugenswert ist, dann mein Fragezeichen dahinter, weil ich, so verstehe ich meine Existenz zumindest, die will ich niemandem aufpfropfen, aber jetzt nur als beispielgebende Überlegung, je mehr man es mit den komplexen Systemen, die wir vorhin schon erwähnt haben, zu tun hat, muss ich mich doch wirklich fragen, was wichtig ist. Eigentlich jeden Tag, jeden Morgen aufs Neue. Und diese Übung kann auch jeder. Und ich glaube, es ist nicht wenig. Es ist wenig wichtig fürs Wohl meiner Person und auch nicht der Menschheit, dass ich addicted zu meinem Smartphone bin. Davon hängt kein Wohl ab.
Ja, umso wichtiger, dass es uns gibt.
Ja.
Also
Uns Personen,
uns
uns Menschen, uns Lebewesen, ja.
und auch uns in der Designausbildung, die wir mit einem anderen Blick reinkommen. Also ich rechne mich mal jetzt zu den mit den anderen Blick, die quasi eine Perspektive von, also systemtheoretisch gesprochen, von außerhalb des Systems ermöglichen und da auch versuchen, eine Multiperspektivität in den Designprozess dann vielleicht mit reinzubringen. An dieser Stelle würde ich jetzt mal mit Blick auf die Uhr sagen, erstmal herzlichen Dank für das wirklich extrem inspirierende und tolle Gespräch. Also ich habe sehr, sehr gern zugehört. Ich hätte auch gerne noch eine Stunde länger zugehört, aber das Schneiden dieser Beiträge dauert immer wahnsinnig lang und
Ja,
ich bin
ja.
einfach auch ein intrinsisch fauler Mensch und
Okay.
möchte möglichst wenige Stunden mit Schneiden verbringen.
Sehr klug, sehr klug.
Und wie gesagt, es war ein wirklich extrem spannendes Gespräch, weil wir ja wirklich einen riesigen Bogen geschlagen haben von Schadensbegrenzung, von Abwägen von Designprozessen, bis hin zur Lehre. Und ich finde das unglaublich wichtig, dass wir darüber sprechen. Deswegen machen wir ja auch diesen Schwerpunkt in dieser Staffel unseres Podcasts und hoffe auch, dass wir auch über dieses Gespräch hinaus auch vielleicht auch einen Austausch anstoßen können.
Gerne, sehr gerne. Machen wir.
Und also wie gesagt, herzlichen Dank dir und ihr, liebe Zuschauer, ZuhörerInnen, findet wie immer alle wichtigen Quellen auch in den Shownotes. Wenn euch irgendwelche designethischen Fragen beschäftigen, lasst es uns gerne wissen. Ihr erreicht uns via Podigy oder LinkedIn und auch unsere Kontaktinformationen findet ihr in den Shownotes. Ihr Lieben, vielen Dank für euer Interesse, für euer Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, empfehlt ihn gerne weiter. Und ja, lasst uns vielleicht auch ein Sternchen oder zwei in den Bewertungen da. Wir freuen uns über jedes Feedback, das wir kriegen können. Macht's gut und habt eine gute Zeit. Tschüss.
Tschüss. Was ist das? 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 Was ist das?